Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und ich sage erstmal hallo Anne.
Hallo Anja.
Wir fragen das heute den Benny. Benny Mandos von Gotbake. Hallo, herzlich willkommen.
Hi.
Wir haben uns Benny ausgeguckt, weil er eine total spannende Firma gegründet hat, die ihr alle vielleicht auch schon mal gesehen bzw. der ihr begegnet seid. Wenn ihr auf jeden Fall in den sozialen Medien unterwegs seid, wenn ihr informiert seid, dann seid ihr ihm auf jeden Fall schon mal begegnet, weil dieses Unternehmen nämlich was ganz, ganz Cooles macht. Ihr macht Rucksäcke aus Müll, der im Ozean eingesammelt wird. Kann man das so ganz flapsig sagen? Aus Plastikmüll macht ihr das.
So kann man das sagen, ja, genau.
Genau, und wir haben uns jetzt überlegt, wir sprechen nicht gleich über Bücher, sondern erstmal über dieses faszinierende Unternehmen, was du da aufgebaut hast, weil da so viel dranhängt, als wir vorher so ein bisschen was über euch gelesen haben. Logischerweise hatten wir 1000 Fragen, ja, so im Kopf und gesagt, mein Gott, wie kommt man auf diese Idee? Wie lässt sich sowas überhaupt umsetzen? Deshalb so ein bisschen einfach mal so die erste Frage gleich mal vorne weg. Also nicht unbedingt, wie kommst du auf die Idee, sondern als ihr die Idee hattet, als ihr darüber nachgedacht habt, ja, dass man da irgendwas machen muss, hattest du da schon Erfahrung mit Produktion von, weiß ich nicht, Rucksäcken, von Mode, von was auch immer? Also man muss ja so ein bisschen, stelle ich mir jedenfalls vor, so ein bisschen Know-how mitbringen. Wie war das? Wie war der Start?
Der Start war holprig und hat auch dementsprechend ein bisschen gedauert. Wir haben das Unternehmen 2015, 2016 gegründet und kamen davor ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Der Roman, mein Kumpel und Mitgründer damals, war Kommunikationsdesigner, hat bei einer Messebaufirma gearbeitet, hat da das Design geleitet. Ich bin nach der Schule erstmal Kameramann gewesen, hatte dann später eine Agentur mit meinem Onkel zusammen, wo wir ja interne, externe Kommunikation gemacht haben. Also es heißt so was ganz anderes wirklich und im Prinzip ja kam ja diese Idee in einem Prozess, angefangen auf einer längeren Autofahrt mit dem Roman und mir zustande, dass wir gesagt haben, ja, prinzipiell, wir haben irgendwie Bock, was zusammen zu machen und überhaupt irgendwie was zu starten. Und dann ging so ein Prozess los, wo einfach so, man über Verschiedenes gebrainstormt hat und gesagt hat, schon beide länger, wir haben in den Berufen gearbeitet, wir haben auch einfach Lust auf eine Veränderung, wir haben Lust, was zusammen zu machen und so ging das eigentlich alles los. Aber damals hatten wir natürlich überhaupt keine Ahnung von Rucksäcken, von Recycling und wie wir Plastik aus dem Meer holen. Und das haben wir dann in der Anfangszeit und dann bis 2018 haben wir dann den weltweit ersten Rucksack aus Meeresplastik Ende des Jahres auf den Markt gebracht. Und das war eine spannende Zeit mit sehr viel Lernen, mit vielen Kontakten knüpfen und Leuten finden, die halt Verständnis dafür haben und unsere Sachen können und konnten und die richtigen Partner zu finden. Und dann irgendwann hatten wir es geschafft.
Ihr seid ja gestartet, also sowieso, wenn ich es jetzt richtig weiß, also korrigiere mich da gerne, indem ihr auch einfach auf Crowdfunding gesetzt habt, ne?
Genau, ja, wir haben ganz am Anfang haben wir über Kickstarter den Rucksack gelauncht, also haben da die, als die ersten Produktionen dann angelaufen sind und wir wussten, okay, jetzt können wir es, jetzt steht die Supply Chain sozusagen hinten dran. Zum damaligen Zeitpunkt haben wir Kickstarter-Kampagne gemacht, tatsächlich so mit den letzten Kraftreserven, weil da vor die Jahre, wir haben das ja nebenberuflich gemacht, also Bootstrap, wie man so schön sagt, in Startup-Kreisen, also wir haben eigenes Geld investiert, haben voll gearbeitet und haben dann das Unternehmen oder diese Entwicklung dann an späten Abenden am Wochenende gemacht und dann irgendwann, man weiß ja nie so, ja, irgendwie kommt dann so das nächste Sample und so das nächste Produkt und dann irgendwann hat man es dann in den Händen so, jetzt haben wir es geschafft, irgendwie die ganze Zeit irgendwie dran gearbeitet, was machen wir jetzt, Kickstarter und dann irgendwie, gibt es auch da natürlich, auch Kickstarter muss man irgendwie beherrschen und lernen, ja, das ist auch wieder was Neues, so eine Kampagne da erfolgreich zu launchen und zu machen, das ist kein Selbstläufer, das ist eigentlich, muss man sehr viel auch investieren, Zeit und Geld, um dann eben genug Leute halt auch auf sein Projekt aufmerksam zu machen und dann die Plattform darauf aufmerksam zu machen, dass man dann halt dort auch den Traffic abbekommt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das war dann irgendwie in einer, wirklich auch Nacht- und Nebel-Aktion. Ich glaube, wir hatten dann irgendwie zwei, drei Wochen Zeit, das zu machen. viel zu wenig, haben das dann irgendwie gelauncht. Das war dann trotzdem ganz erfolgreich und genau, haben dann dort die ersten 300 Fahrzeug-Action-Rucksäcke verkauft und das war der Start dann.
Ja. Und ihr seid ja, also wenn ich es richtig weiß, habt ihr das ja als allererstes an Fischer in Spanien gegeben, die erstmal eingesammelt haben, den ganzen Plastikmüll und dann ist es, ja, ich meine, das muss man ja auch erstmal lernen, also dass man weiß, okay, wie reinige ich das, wie wird das zerkleinert, geschmolzen, Garn daraus gemacht. Das ist ja schon sehr, sehr aufwendig. Das heißt, ihr habt euch dieses ganze Know-how praktisch im Laufe der Zeit angelernt.
Ja, genau. Also jetzt, klar, mittlerweile auf jeden Fall haben wir das Wissen auch mehr und mehr auch dann in-house. Wir hatten am Anfang halt, ich habe es eben angedeutet, vor allem halt dann uns mit Leuten vernetzt, die irgendwie in diesem Bereich unterwegs sind. Wir haben uns mit Leuten getroffen, kurz geschlossen, über telefoniert, vor allem über soziale Kontakte, über unsere unser persönliches Netzwerk sind wir mit Leuten dann zusammengekommen und so sind wir dann genau im ersten Schritt mit einem ja im Aufbau befindlichen Netzwerk damals von Fischern dann zusammengekommen, die sich da engagiert haben und haben dann aber relativ schnell gemerkt, okay, wir wollen ja das nochmal ändern, wir wollen an einen Ort gehen, dass das Epizentrum der Plastikverschmutzung ist und sind dann nach Asien und haben dann ein eigenes Cleanup etabliert in Indonesien, wo jetzt mittlerweile über 2000 Fischer in der Region Demak, Zentraljava, aktiv sind, dort Plastik als Beifang aus dem Meer holen und an Land nehmen wir uns dann des gesamten Mülls an, was damit rausgenommen wird. Das ist nicht nur das PET, was wir nutzen können für unsere Produktion, sondern es sind ganz viele verschiedene Plastiksorten, ganz viele verschiedene Müllsorten und wir haben einen sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz. Also das heißt, dass wir versuchen, alle Plastik, alle Müllsorten auch in eine entsprechende Wertschöpfungskette wieder einzubringen, zum Recycling zu machen. Oder zumindest halt dann Endlösung als zur thermischen Verwertung, also das heißt Müllverbrennung zur Energiegewinnung einzusetzen. Und genau, das ist das, was wir aktuell machen.
Warum habt ihr euch denn für Indonesien entschieden? Ist das so die allerschlimmste Region, was das Plastik angeht?
Es ist auf jeden Fall, kann man schon so sagen, dass es eine der Regionen ist, wo sehr viel Plastik auch ja aus unterschiedlichen Ländern, unter anderem auch Deutschland, hin exportiert wird und dort ein sehr großes strukturelles Problem entsteht, dadurch, dass es dort kein Waste Management im Prinzip gibt, also auch für den eigenen dort entstehenden Müll gibt es nicht so eine ja so eine Struktur, wie wir das hier kennen. Also für uns ist ganz normal, dass die Müllabfuhr kommt. Das gibt es dort nicht. Da ist oftmals die Müllabfuhr ist der Fluss und über die Flüsse gerät's dann ins Meer oder der Müll, der von uns dort angehört, wird auf sogenannte Landfillings gebracht, also im Prinzip Deponien. Das wird dann auch in der Regenzeit aufgeschwemmt, gerät dann auch wiederum über Flüsse ins Meer und das ist halt der Prozess, der dort abläuft und das ist das, wo wir auch genau unseren größten Mehrwert sehen, dass wir jetzt aktiv sind, die Strukturen dort im Land zu verbessern, dass wir Aufklärarbeit machen, zusammen mit Studentengruppen, was wir initiiert haben, um die Awareness zu vergrößern. Aber was wir auch als größten Multiplikator tatsächlich sehen in der Gegend, ist tatsächlich auch unser Netzwerk von Mitarbeitenden, von Fischern, die 2000 Leute in dieser Region, die gehen natürlich auch in ihre Familien, die gehen in ihre Communities, die gehen in ihre Dörfer, die erzählen von dem Projekt, die erzählen, was die dort machen. Die Leute fangen an zu verstehen, okay, wenn wir Plastikmüll in den Fluss werfen, dann stirbt der Fluss ab, weil das Plastik sich am Grund absetzt. Wenn das Plastik sich am Grund absetzt, dann können keine Pflanzen und keine Wasserpflanzen mehr dort wachsen. Die Fische haben keinen Lebensraum mehr. Der Fluss stirbt komplett aus. Und dasselbe passiert vor der Küste, wo die Korallenriffe sterben, weil mit Plastik Teilchen infizieren. Dann auch dort, wenn das Korallenriff abstirbt, haben die Fische keine Lebensgrundlage mehr. Und letzten Endes sind die Leidtragenden aber halt die Leute dann, die ja dort vom Fischfang tatsächlich für sich selbst vor allem leben und auch von der Natur dort abhängig, von diesem Ökosystem abhängig sind. Und wenn die Leute anfangen, das zu verstehen, dass das einen Zusammenhang gibt mit der Plastikverschmutzung und mit der insgesamt Umweltverschmutzung dort, dann findet natürlich auch ein Umdenken statt. Und was dann passiert und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass dann auch die Regierung und die Interessensvertreter, Dorfoberhäupter dann unter Druck gesetzt werden, eben halt auch Strukturen zu schaffen. Und das ist das, was wir im Moment uns als unseren größten Impact eigentlich betrachten.
Wie oft bist du da selber vor Ort? Also wenn man reisen kann, vorausgesetzt, also nicht in dieser komischen Zeit jetzt, sondern zu normalen Zeiten?
Ich war das letzte Mal Ende 2019 dort, also kurz quasi bevor der Pandemie. Ja. Normalerweise ist der Max dort dauerhaft vor Ort. Das ist unser ja, unser Cleanup Manager, der dort für das Cleanup zuständig ist, der war jetzt auch bis Anfang letzten Jahres dort, musste dann auch Corona-bedingt leider zurückkommen. Wir haben aber auch einheimische Mitarbeiter, die logischerweise dauerhaft dort vor Ort sind. Das ist jetzt mittlerweile ein Management-Team von 4 Leuten, die dort die Logistikwege, die das Cleanup managen, die den Kontakt halten mit den Dorfgemeinschaften, mit den Community Points, also dort, wo die Fischer zunächst mal das Plastik abgeben können und das weiter managen. Das heißt also, es läuft jetzt so für uns sehr gut. Wir haben natürlich den Kontakt hier auch über Videocalls und so weiter, aber Max wird auf jeden Fall sobald wie möglich wieder runtergehen und ich werde auch mit Sicherheit auch demnächst mal wieder runtergehen und mir auch das mal persönlich wieder angucken, was alles jetzt so entstanden ist.
Ja, ich glaube, diese persönliche Verbindung ist halt einfach auch wichtig, ne? Also, dass ihr da einfach, also gerade in diesen Regionen halt auch, dass man sieht, ne, was wollt ihr, wie wichtig ist euch das? Das muss ja immer wieder, denke ich, verstärkt werden, ne? Also die Botschaft immer wieder transportieren. Produzieren lasst ihr in China. Ist das richtig? Warum habt ihr euch China ausgesucht?
Ja, also wir produzieren die ersten Schritte in Indonesien, also das Recycling und das weitere findet statt. Dann ein Teil der Textilproduktion ist in Taiwan und die Rucksackproduktion ist aktuell in Textil und Rucksackproduktion ist in China. Ja, ist so ein bisschen historisch gewachsen. Am Anfang haben wir nach Partnern gesucht, die in der Lage sind, dieses Pellet, was letzten Endes dann aus der Produktion, aus der Recyclingproduktion entsteht, auch verwerten zu können. Und das Know-how, was Textilproduktion für so ein spezielles Recyclinggarn betrifft, gibt es vornehmlich in Asien, vor allem in Taiwan und in China. Deshalb sind wir da im Moment so ein Stück weit noch gebunden. Es gibt immer wieder Bestrebungen, das auch zu ändern. Wir gucken uns irgendwie fortlaufend die Supply Chain an, würden es schon gerne ändern. Wir sind mit den Partnern dort super zufrieden. Wir haben einen eigenen Mitarbeiter in China, der die Arbeitsbedingungen dort auch überprüft und überwacht. Wir sind jetzt dabei, mehrere Zertifizierungen auch weiterzugehen, wie die Fairway Foundation und so weiter. Aber trotzdem ist uns das natürlich auch ein Stück weit im Dorn im Auge, was ja natürlich China gerade von Regierungsseite, von der Regierung aus, was das Thema Menschenrechte betrifft, das ist was, mit dem wir uns nicht identifizieren können. Und sind deshalb auch immer wieder in der Abwägung, wie können wir das vielleicht künftig verbessern oder ändern.
Warum habt ihr euch eigentlich für Rucksäcke als Produkt entschieden? Weil aus Plastik hätte man theoretisch auch was anderes machen können.
Ja, das ist richtig. Also ein Rucksack ist ein langlebiges Produkt. Das ist ein Produkt, was man nicht waschen muss. Das waren irgendwie so mit Beweggründe und zunächst mal fanden wir es damals auch einfach cool. Also wir hatten einfach irgendwie Bock drauf, einen Rucksack zu machen, der irgendwie unseren Anforderungen entspricht, der das ja irgendwie erfüllt, was wir uns ja vorstellen können. Also irgendwie dieses Rolltop-Design, das fanden wir damals irgendwie cool. Wir wollten, dass er wasserdicht ist gab einfach so ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, okay, das ist irgendwie cool. Also das war, glaube ich, so mit der Hauptbeweggrund und dann hat sich das alles dann so weitergefunden. Aber es, wie gesagt, ist eigentlich auch so bis heute im Jahr für uns irgendwie konsistent, dass es einfach für uns ein sehr sinnvolles Produkt ist, da auch daraus herzustellen. Und wir sind aber ja auch jetzt aktuell dauerhaft in der Forschung und Weiterentwicklung und wollen vor allem andere Plastiksorten verwenden, die wir aus dem Meer holen oder die uns vorliegen, um daraus andere Produkte zu machen. Also mal gucken, was noch so passiert.
Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wo geht denn die Reise hin? Bleibt es beim Rucksack oder was kommt da noch?
Ja, also ich meine, klar, der Bereich Rucksack und Taschen ist unser Fokus und da gibt es auch mit Sicherheit noch viel. Ich meine, wir haben ja, klar, wir haben das Produktportfolio ausgeweitet, aber im Prinzip haben wir jetzt zwingend 2 Rucksäcke. Man kann mit Sicherheit noch verschiedene Sachen da in dem Bereich machen und ansonsten haben wir viele Pläne, viele Gedanken und mal gucken, was dabei alles noch so rauskommt. Manche sind konkreter, manche unkonkreter, also aber definitiv ist Ausweitung des Produktportfolios ein klarer Fokus für dieses Jahr, fürs nächste Jahr und wollen da schon noch viel weiterentwickeln und weiter verbessern und neue Produkte rausbringen.
Ja, dafür suchte er aktuell ja auch eine ganze Menge Leute, ne? Wie man so sehen kann. Wie kann man denn bei euch Mitglied im Team werden? Was muss man denn mitbringen?
Ich glaube, also was natürlich am Anfang immer wichtig ist, ist, dass man fachlich für den Bereich ein Spezialist ist. Ich meine, wir suchen natürlich schon auch Top-Leute, die je nachdem natürlich welchen Grad an Seniorität wir suchen, ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja, also
ja, klar.
Das ist natürlich irgendwie nur eine Grundvoraussetzung, aber klar, was wir auf jeden Fall suchen, was für uns wichtig ist, ist eine absolute intrinsische Motivation, irgendwie sein Leben für was Sinnvolles zu verwenden und einzusetzen. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall auch ein absoluter Grundpfeiler, den wir erfüllt sehen wollen, dass da ja glaubhaft jemand irgendwie mit ins Team kommt, der einfach ja Bock hat, was zu verändern.
Auf eurer Website habe ich auch gesehen, dass ihr verschiedene Kooperationen habt, zum Beispiel mit Sea Shepherd. Wie sieht das denn aus?
Ja, Sea Shepherd ist jetzt schon eine langjährige Kooperation. Das ist über einen, ja auch einen Bekanntenkreis entstanden. Ich habe einen gemeinsamen Freund mit dem Captain Alex, der ist der CEO von Sea Shepherd Global. Wir sind dann zusammengekommen, hatten uns dann schon ein paar Mal getroffen, uns auch nochmal persönlich kennengelernt auf einer Konferenz in Lissabon und ja, lag ja irgendwie nahe, was irgendwie zusammen zu machen. Und jetzt heute sieht die Kooperation so aus, dass wir einen co-gebrandeten Rucksack bei uns im Shop und in deren Shop verkaufen und damit dann die Arbeit von Sea Shepherd unterstützt wird. Also Sea Shepherd ist ja eine ja im Prinzip eine Privatmarine, die vor allem sich um illegalen Fischfang oder illegale Fischer aufspürt und das ja in verschiedenen Kampagnen um den Globus und dementsprechend ist das für uns eine ja super coole Geschichte, so coole Kooperation, die ja jetzt schon seit einiger Zeit läuft und sicher auch noch weiterläuft. Wir sind ja immer Gesprächen auch, was wir noch zusammen machen können, was jetzt zum Beispiel Ghostnetz betrifft und so weiter. Also das ist eine sehr lebhafte und sehr sehr coole Kooperation. Darüber hinaus ja haben wir zum Beispiel mit den Coral Gardeners, ist es dann aber eher eine kürzere Geschichte gewesen, wo wir gemeinsam Korallen gepflanzt haben in Französisch-Polynesien. Also so, ja klar, gucken wir uns immer, kriegen natürlich viele Anfragen, aber wir gehen auch teilweise auf Leute zu oder auf Projekte zu, die wir einfach cool finden und wo wir glauben, dass wir zusammen was erreichen können.
Aber solche Projekte haben immer irgendwas mit Meer und Wasser zu tun, oder?
Ja, schon. Also bisher ist das so. Ich weiß nicht, ob das immer so sein muss. Es gibt auf jeden Fall viele, viele andere Themen, die uns irgendwie umtreiben. Also es gibt immer mal wieder auch Reflexe. Jetzt zum Beispiel wurde vor Anfang des Jahres wurde in Indonesien ein Gesetz erlassen, ein ganzes Gesetzespaket, wo der Schutz der Regenwälder so ein Stück weit gelockert wurde. Da hatten wir dann auch im Team irgendwie dann direkt irgendwie einen Reflex, okay, was können wir irgendwie tun? Vielleicht auch irgendwie Regenwald zu kaufen, zu schützen. Da gibt's ja auch dann die Möglichkeit, dann irgendwie zu kooperieren mit anderen. Das gibt schon so irgendwie viele Sachen, die uns da irgendwie auch nochmal am Herzen liegen. Ich meine, ja, klar, jetzt aktuell ist es schon, also die bisherigen Kooperationen waren darauf fokussiert, aber ich schließe es auf keinen Fall aus, dass wir uns auch noch für andere Projekte in der Zukunft engagieren und vielleicht auch ganz andere Sachen. Also ja, ich würde gerne zum Beispiel nochmal was irgendwie unterstützen, was sich mit ja Perspektiven für Flüchtlingskindern zum Beispiel befasst oder sowas, irgendwie was mir auch irgendwie nochmal so persönlich am Herzen liegt, weil ich irgendwie denke, dass so viele ja Konflikte und immer ja die Leidtragenden letzten Endes natürlich neben vielen anderen auch irgendwie dann die Kinder sind, die nicht so eine ja Perspektive haben, wie es meine Kinder zum Beispiel jetzt irgendwie haben und das ist was mich echt bewegt und beschäftigt. Da wirklich Lust drauf, nochmal irgendwie Projekte in dieser Art zu machen und die vielleicht durch ja, psychologische Unterstützung oder irgendwie sowas in der Art. Also ja, wie gesagt, das glaube ich so ein bisschen ein Kern von Gutback ist Create an Impact. Wir wollen da auf der einen Seite Rucksäcke verkaufen, Produkte machen, aber wir wollen auch diese Projekte und diese Sachen irgendwie fördern und annehmen und den Verkauf von unseren Produkten in direkten Kontext damit oder in direkten ja, Impact irgendwie übersetzen. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich noch viele andere Projekte in der Zukunft geben.
Ja, klar. Das ist total spannend. Also was man alles machen kann, ja, das ist nachvollziehbar. Wir haben uns ja nicht nur hier getroffen, tatsächlich über euer Thema zu sprechen, sondern auch über eins, was dich ja auch selber betrifft. Du hast ja uns ja auch gesagt, dass du selber auch gerne liest. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, so einfach mal so die Brücke Richtung Bücher natürlich. Nachhaltigkeit, da sind ja, ich sag mal, da ist ja das Thema E-Books, ist ja zum Beispiel auch ein Thema, ja, aber es ist ja besonders nachhaltig. Im Grunde, liest du E-Books oder liest du lieber Print oder hörst du lieber Bücher?
Ich bin tatsächlich eher der klassische gebundene Buchtyp. Ich finde es einfach irgendwie, mich verpflichtet es irgendwie nochmal mehr, dann auch so selbst, wenn ich mir das bestellt habe, es dann auch zu lesen und es auch so dann durchzuarbeiten. Und ich habe auch viele Bücher, die ich dann auch immer mal wieder wieder rausnehme, rauskrame und dann irgendwie nochmal so gewisse Passagen irgendwie nochmal nachlese, also wo ich dann irgendwie so jetzt nicht mehr so ganz erinnern kann, ich so, ah, in dem Buch, da stand doch irgendwie was dazu und dann nehme ich das nochmal raus und gucke das dann auch nochmal an. Ich bin da bisher eher klassisch, was ich schon nutze. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen, dass ich nutze Blinkist. Ich weiß also, ob ich das hier jetzt als Schleichwerbung irgendwie das, da höre ich tatsächlich von Zeit zu Zeit mal so auf der Heimfahrt oder sowas, höre ich mir dann da irgendwie Zusammenfassung an oder oftmals höre ich mir da auch irgendwie ein Buch an und wenn ich das dann, die Zusammenfassung, dann bestelle ich mir es dann im Nachhinein, weil ich dann doch denke, dass dann schon irgendwie bei so einer Zusammenfassung auch viel verloren geht. Also das sind so eigentlich so die beiden Arten, wie ich Bücher konsumiere.
Das klingt jetzt aber erstmal so, als liest du eher Sachbücher, oder?
Ja, voll. Also ich bin, glaube, den letzten Roman oder Thriller oder sowas habe ich vor 5, 6 Jahren oder sowas gelesen, würde ich sagen. Ich lese wirklich fast aus, also ja, ich lese nur Sachbücher eigentlich.
Und hast du in dem Bereich vielleicht Empfehlungen für uns?
Auf jeden Fall. Also ich habe eine Zeit lang und auch immer noch halt viel so aus dem Bereich, wie kann man so zusammenfassen, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Unterbewusstsein und so diese Sachen, das finde ich super spannend. Da würde ich auf jeden Fall alle Bücher von Dr. Joe Dispenza empfehlen. Fand ich ja extrem erleuchtend. Ja, also die Art und Weise, wie er das beschreibt, das Unterbewusste, wie man auch sich selbst ausrichten kann, wie man sich selbst auch einfach versteht, ne? Also dass man irgendwie versteht, dass im Prinzip ja das Unterbewusste für uns entscheidet und unsere Gedanken rechtfertigen dann das, was eigentlich schon längst bevor wir es irgendwie bei Bewusstsein irgendwie uns selbst erzählt haben, schon längst die Entscheidung getroffen war, basierend auf unseren Erfahrungen und dem, was halt sonst so spannend, los ist. Ja. Dann würde ich auch sagen, Eckhart Tolle, Leben im Jetzt, so eins aus dem Bereich, was ich auch echt gut fand. Ja, ansonsten habe ich viel, was jetzt das Thema jetzt irgendwie Management betrifft, im Team, da habe ich natürlich auch dazu irgendwie viel gelesen, verschiedene Biografien, ob es von Yvonne Chouard, Let My People Go Surf, also von Patagonia-Gründer, ist zum Beispiel ein Buch, was auf jeden Fall empfehlen kann, aber auch von Phil Knight, Shoe Dog, das fand ich auch ein sehr inspirierendes Buch, weil er auch irgendwie beschreibt, so diesen langen Prozess von einem Unternehmen aufzubauen und das ist immer wieder entbehrungsreich ist und einfach ein, schon einfach ein steiniger Weg irgendwie fortlaufen und er das aber auch irgendwie gemacht hat und von Anfang an Step für Step aufgebaut im Prinzip. Das sind ja jetzt so aufs erste Nachdenken, aber ich habe ja total viele so in dem Bereich. Jetzt gerade lese ich von dem Gründer von Netflix das Buch.
Keine Regeln?
Genau. No Rules, ja. Rules, genau, ja, genau.
Genau.
Ja. Thinking Fast and Slow könnte ich noch nennen.
Aber das keine Regeln finde ich tatsächlich total spannend, weil das ja so vieles miteinander verbindet, ne? Also dieses einfach das andere Denken, was wir heute einfach mitbringen, ja. Und dann halt einfach, warum muss eigentlich alles so sein, wie man es immer gemacht hat? Ja, muss ja nicht. Und dadurch entsteht ja eine unglaubliche Freiheit. Also ich finde dieses Buch auch total spannend. Weil es natürlich, klar, gibt einem natürlich ganz viel Fantasie mit, ne? Also so auch fürs eigene Unternehmen dann, was man je nachdem wie auch immer übertragen kann, ja. Das ist ganz so ein bisschen so eine Mini-Revolution, oder?
Ja, also ich würde schon sagen, ich meine, ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin jetzt so ungefähr bei einem Drittel. Ich meine, ja, so im Prinzip so erstmal das Konstrukt, ja, hört sich für mich auf jeden Fall irgendwie super, super sinnvoll und irgendwie spannend an. Ich meine, natürlich geben sich da auch viele Fragezeichen daraus. Ich meine, basierend ist es ja sozusagen darauf, dass ja eine sehr hohe Talentdichte da ist. Ich meine, ja, okay, ist aber natürlich, dann schließt sich natürlich die Frage an, wie hat er das geschafft, ne, das irgendwie so auch bei der Größe, ich keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter Netflix jetzt hat, aber wenn man dann irgendwann mal, sagen wir mal, wahrscheinlich sind es deutlich über 1000, ja, also wahrscheinlich sogar 10.000, ich habe keine Ahnung, also ist ja schon irgendwie, ja, schon spannend, aber auf jeden Fall, also super, super inspirierende Denkansätze und einfach auch so die, was ich oftmals irgendwie auch so aus den Büchern irgendwie mitnehme, ist halt einfach auch so dieser Denkansatz, ne, also so irgendwie in eine ganz eigene Richtung irgendwie zu gehen und den Status quo in Frage zu stellen und das für sich passend und nach dem Gefühl irgendwie auszurichten. Dabei kann man aus meiner Sicht unheimlich viel lernen, ja, von diesen Menschen, die unterschiedliche Unternehmen aufgebaut haben, unterschiedliche Dinge gemacht haben. Manche Sachen findet man vielleicht nicht gut, ja, also jetzt zum Beispiel Elon Musk, also irgendwie Timeboxing für immer fünf Minuten, das finde ich absolut ein Horror und ich finde es auch nicht irgendwie, ja, wie er sein Leben lebt, ist natürlich irgendwie krass und unglaublich, was er aufgebaut hat, aber auf der anderen Seite weiß ich, für mich ist es einfach absolut nicht mein Ding. Ich brauche auch irgendwie meine Familie und da tun mir seine Kinder erleid und irgendwie so das ganze Umfeld, so also da alles irgendwie stehen liegen. Aber klar, auf der anderen Seite natürlich Unheimliches erreicht.
Ja. Ja, durch all diese Bücher kriegst du, ja klar, also eine ganze Menge Inspiration und sicherlich auch gute Ideen, um, was weiß ich, auch mal mit Situationen umzugehen, die vielleicht nicht ganz so einfach sind. Die hattest du bestimmt schon, oder? Also so Momente, wo du gedacht hast, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Gab's das schon?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz klar auch vor allem mit so einer Anfangszeit, das war keine leichte Phase. Also das war eine sehr taffe Phase sogar in meinem Leben. Also ich würde sogar sagen, die schwerste in meinem Leben. Ich habe ja gesagt, dass wir das Unternehmen irgendwie bootstrapped gegründet haben, haben dann natürlich, also zum einen halt eine unheimliche Belastung auch gehabt, also rein zeitlich einfach, ne? Und da gab es immer mal wieder irgendwie Setbacks. Ich bin auch parallel quasi zum Start von Gutbag das erste Mal Vater geworden. Das ist ja, jetzt auch nicht.
Ist natürlich wunderschön.
Und es trägt jetzt nicht zum Energielevel erstmal primär bei, ja, sondern ist schon auch irgendwie tough mit irgendwie toughen Nächten und so. Und ja, also da war ich schon mit Sicherheit fast in einem Burnout oder vielleicht sogar schon drüber hinaus. Ja, und das in der Zeit, so davor, habe ich einfach wirklich das Lesen für mich nochmal ganz anders entdeckt. Und das ist halt eigentlich, deshalb habe ich mich auch so über eure Anfrage gefreut und habe gesagt, ich mache das super gerne, darüber zu sprechen, weil es für mich tatsächlich wahrscheinlich so der größte Gamechanger meines Lebens war und ist. Ja, das für mich auch eine neue Erfahrung gewesen, so in der Zeit, da das in Büchern echt viel viel Wissenswertes und viel Spannendes steht und was man für sich irgendwie mitnehmen kann, weil ich zum Beispiel, ich bin nie gerne zur Schule gegangen, ich habe damals das Lesen gehasst, ja, und irgendwie überhaupt da gar nicht so einen Zugang zu gehabt. Ich war damals immer so sportlich interessiert und so und das war für mich wirklich, gerade so in dieser Phase, habe ich das für mich unheimlich entdeckt, ja, so, und bis heute bin ich jetzt, ja, also so bestimmt, dass ich 2-3 Bücher im Monat lese auf jeden Fall und das ist so total für mich eine Routine fast irgendwie geworden.
Bringt natürlich auch viel Ruhe mit, ne? Also wenn du dich auf so ein Buch einlässt, das machst du ja eigentlich nicht so in, weiß ich nicht, 2 Minuten Häppchen, sondern du setzt dich ja hin und du nimmst dir die Zeit und das ist natürlich auch was, glaube ich einfach, wo man wahrscheinlich auch so ein Stück weit eben einfach runterkommt. Also ich empfinde das so, weil ich sehr, sehr schnell abschalten kann beim Lesen und mich danach wirklich unglaublich erfrischt fühle. Also gerade in so ganz stressigen Momenten nehme ich mich echt raus und sage, okay, das ändert jetzt alles sowieso nichts. Ich brauche jetzt einfach mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde mindestens. Und dann werden es halt doch manchmal auch ein paar Minuten mehr. Aber das hilft, finde ich, unglaublich, um sich mal so kurz so zurechtzuruckeln auch, so abzuschalten. Und dann geht, also so geht's mir, ich gehe dann halt nochmal ganz anders dann raus, auch in die nächste Session, das nächste nächsten Arbeitsauftrag, was auch immer, ja. Also das, was ich als nächstes tue. Geht dir das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also ich lese vor allem irgendwie abends und das ist auch auch was, also ich kann das für mich total unterstreichen, dass so diese, also auch um einen Buchtipp zu nennen, Habit von, heißt er Charles Duhigg oder sowas. Da geht es auch so, also einfach um Gewohnheiten, Habits ich würde, also kann ich da total unterstreichen, das ist halt so eine Kleinigkeit, aber einfach dadurch, dass man vielleicht abends, anstatt irgendwie Fernsehen zu gucken, dann eine halbe Stunde liest und sowas, ist schon so ein kleiner Shift, ja, oder das kann man mit ganz vielen anderen Sachen, ne? Ich habe jetzt irgendwie Sport, ja, abends nur kurz irgendwie Yoga zu machen, anstatt auch zu Fernsehen zu gucken oder keine Ahnung was zu machen, das ist also, und das kann ich da also total unterstreichen, das ist so, also wirklich so eine Angewohnheit, die wie du es sagst, also einfach irgendwie abends mehr Ruhe bringt, man irgendwie vorm Schlafen gehen auch was irgendwie macht, was einem irgendwie gut tut, und das ist eigentlich so auch meine Leseangewohnheit. Also ich lese meistens abends die Stunde vorm Schlafen gehen oder so, und dabei kann ich auch kann ich gut abschalten. Ich komme nochmal auch auf irgendwie, ja, teilweise natürlich hat es dann auch mit der Arbeit zu tun, aber manchmal auch irgendwie auf ganz andere Gedanken und so, und das ist irgendwie eine gute Angewohnheit und für mich eine gute Sache.
Ja, das sagt man ja, ne? Also wenn du abends liest, dass du das dann halt, also mit ins, also das verarbeitet ja der Geist ja dann noch über den Schlaf, also das berühmte Buch unterm Bett hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, ja. Da passiert natürlich eine ganze Menge, ja. Ja, Lesen ist was Tolles, egal ob Sachbuch, Belletristik, was auch immer.
Genau, aber wir wollten auch noch wissen, was du vielleicht unseren Hörern mitgeben kannst, wenn sie wissen wollen, wie sie sich vielleicht auch privat für das Thema Nachhaltigkeit engagieren können.
Ich glaube, zunächst mal irgendwie was wichtiger Fakt ist, so dass man, glaube ich, davon wegkommen hat, dass man so die Angst hat, dass man das alles irgendwie nicht von Anfang an irgendwie perfekt machen kann. Also da bin ich auch weitestens von entfernt, sondern ich glaube, dass halt einfach jeder Schritt, den man in die Richtung machen kann, auf jeden Fall wichtig ist. Kaufentscheidungen, und das meine ich jetzt gar nicht darauf bezogen, irgendwie kauft unsere Rucksäcke, sondern irgendwie auch allgemein betrachtet, dass man damit schon ja eine große Macht hat, also mit dem, was man kauft, was man nicht kauft, das auf jeden Fall ein wichtiger Faktor ist. Aber ansonsten, was jetzt Sustainable Lifestyle Sachen gibt, gibt es bestimmt sehr viele bessere Ratgeber auch da draußen, die noch irgendwie mehr Tipps geben können. Also im Supermarkt darauf zu achten, dass ich unverpackte Sachen kaufe. Das ist einfach zu diesen Verpackungsmüll zu reduzieren. Das ist auch so, was ich auf jeden Fall mache, ist einfach immer mal so eine Glasflasche dabei und trinke daraus, anstatt aus Mehrwegflaschen. Versuche einfach da auch das zu reduzieren. Das sind jetzt einfach so, klar, diese irgendwie naheliegende Sachen, aber ich glaube, dass halt einfach so der Wille irgendwie zuerst mal so zur Veränderung auf jeden Fall das Wichtigste ist und dann Schritt für Schritt zu gucken und einfach so diesen Grundgedanke einfach auch dieser Veränderung und das so für sich zu verinnerlichen, ist, glaube ich, das am Anfang das Wichtigste.
Also ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Rat. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, neugierig zu bleiben, dass man eben auch auf solche Firmen wie euch halt stößt, ja, und damit halt eben einfach erfährt, dass es das gibt, ja, dass man da halt einfach offen ist, ja, für das, was sich da draußen tut, auch für offen sein für all die guten Ideen. Da gibt's ja viele tatsächlich in den unterschiedlichsten Bereichen. Das ist schon, also das finde ich unglaublich faszinierend, was es da alles für jetzt plötzlich, also empfinde ich wirklich als plötzlich, weil in den letzten 1-2 Jahren ist da ganz, ganz viel passiert und was es für Unternehmen gibt, die sich wirklich dem verschrieben haben, es einfach besser zu machen. Und das finde ich großartig. Und insofern, ja, an der Stelle hab vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war ein ganz, ganz tolles Schlusswort von dir. Wir nehmen das mit, wir achten einfach alle ein bisschen mehr drauf. Und deine Buchempfehlung natürlich auch, die stellen wir dann auch rein, sowohl in den Podcast als auch bei uns auf die Seite, dass man das nachvollziehen kann und nachlesen kann, genau. Und wer mehr über euch wissen will, der kann auf eure Seite gehen, die verlinken wir natürlich, aufs Insta-Profil oder LinkedIn, wo auch immer, man findet euch ja. Und kann einfach mal schauen, was so als nächstes sich bei euch tut, genau. Ben, hab vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Ciao.
Ciao.
Bis dann, ciao.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.